Let's go. Hallöchen, Leute. Mädel-Leute.
Hallo, Falki.
Wie geht's da draußen? Wie geht's dir, mein lieber Max?
Ach, wir haben ja eben schon ein bisschen off the mic gequatscht. Ja. Und mir geht's jetzt ganz gut. Ich hatte letzte Woche so einen kleinen Mental Breakdown. Privat ein bisschen schwierig gewesen. Ganz viel Stress gehabt und dann kamen so ein paar blöde Sachen. Aber das Wochenende hatte ich jetzt sehr viel Entspannung und bin mal rausgefahren mit einem Kumpel. Und ja, das merke ich jetzt gerade, dass sich das so richtig einmal guten Reset gemacht hat. Echt angenehm.
Sehr geil, sehr geil. Aber da können wir ja eigentlich, weil wir ja heute eh ein bisschen über deine Rehab sprechen wollen, gleich mal über deinen Take zum Thema Massagen sprechen. Massagen im Rehab. Massagen im Rehab-Prozess und für manche Leute gilt das ja schon ein Stück weit als eine Art Verletzungsprävention oder Verletzungsbehandlung. Und dadurch, dass du ja so ein kleiner verletzter Kollege bist, könnte man ja jetzt, wenn man wollte, behaupten, du wärst, hättest dich massieren lassen, um deine Verletzung zu behandeln. Würdest du das denn so unterschreiben?
Nee, ich habe mich einfach massieren lassen, weil es geil ist. Also ich mag Massagen nicht jetzt nach dem Motto, ich krieg die dauernd oder sowas oder hol mir was dauernd. Es ist eigentlich übel selten, dass es überhaupt mal eine Gelegenheit gibt. Mhm. Aber mit so einem Kumpel mache ich ein, zwei Mal im Jahr so Spa-Wochenende, eigentlich einmal im Jahr. Und da versuchen wir uns dann, da sagen wir, okay, das ist mal ein guter Anlass, dass man sich das mal gönnt. Aber für mich ist es so einfach nur Entspannung und so, ja, Entspannung und das. Also, wir können ja über das Physio-Thema da gleich ein bisschen abbiegen.
Ja.
Ich hatte jetzt mein Physio-Screening bei Emily und generell denke ich mal, wenn uns ein Physio massiert und sagt, kommen Sie nächste Woche wieder, würden ich und Falk auf jeden Fall nicht wiederkommen.
Wahrscheinlich eher nicht,
nee. Nee. Ich denke mal, eine Massage und vor allen Dingen viele diese, nennt man das dann, ist eigentlich alles manuelle Therapie, wo der anfasst? Nee, ne? Manuelle Therapie ist dann noch ein bisschen spezifischer.
Boah, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Also ich weiß halt, dass so diese Massagegeschichten zählen halt als manuelle Therapie immer.
Auf jeden Fall denke ich mal, ein Großteil einer Physio besteht halt daraus, dass natürlich ein Screening gemacht wird. Da wird man natürlich mal ein bisschen angefasst, um zu gucken, was wo ist.
Ja.
Aber letztendlich die Behandlung sollte dann größtenteils oder erfolgt dann meistens größtenteils durch den Athleten oder Verletzten selbst, der halt viel machen muss. Und so Massagen und ja, Akupressur oder was weiß ich, das kann auch mal, denke ich mal, sehr schmerzlindernd sein.
Ja.
Aber das ist halt meistens das Problem bei so, sag ich mal, altbackenen Physios, dass man halt dann halt genau für den Abend halt keine Schmerzen mehr hat und den nächsten Tag kommen die Schmerzen halt wieder.
Mhm.
Und dann soll man halt bitte alle zweimal die Woche hingehen und sich eine Massage abholen, aber das macht halt langfristig nicht viel. Und ich denke mal, die meisten Physios sind da natürlich schon deutlich weiter, aber ich wollte auf jeden Fall was, wo ich weiß, ich muss da Arbeit reinstecken, aber dann wird es auf jeden Fall besser. Wir hatten uns ja vorher schon unterhalten und ich habe ja schon von Helena gehört, rechne mit viel Arbeit, aber ich habe gesagt, so ist mir lieber, dass ich jemanden habe, der sagt, okay, ich bin mir sehr, sehr sicher, ich weiß, woran es liegt und dann können wir daran arbeiten und dann brauche ich irgendwann die Physio nicht mehr.
Ja.
Und vielleicht brauche ich nur so ein bisschen präventive Maßnahmen irgendwann. Und oh boy, ich wurde nicht enttäuscht.
Aber du also so viel Arbeit, weiß ich gar nicht. Du hast mir irgendwie geschrieben, was hast du mir denn geschrieben? Dass das irgendwie 2x15 Minuten oder sowas sind?
Ja, also ich habe, also erstmal so den Screening-Test war ganz cool. Ich habe erstmal ein bisschen Mobility durchgetestet in den Gelenken. Ich hatte ja vorher ganz viele Videos von mir geschickt, die hat sich alle angeguckt, das hatte ich auch gemerkt, wir haben über ein paar geredet. Das fand ich schon mal cool. Und wir haben dann erstmal so ein paar Grundsachen durchgetestet, die waren auch alle in Ordnung und vor allen Dingen, wie sie das gephrased hat, also ich höre ja ganz oft von Leuten, die aus der Physio kommen und dann, das ist kaputt, das ist im Arsch und ich bin kaputt. Die dachte eigentlich, die haben nur ein kleines Wehwehchen und können deswegen nicht squatten und dann verfahren sie auf einmal, nein, dein ganzer Körper ist quasi kaputt und im Müll und du kannst froh sein, dass du überhaupt laufen kannst, nach dem Motto.
Ja.
Und ich bin schon relativ, glaube ich, mobil im Vergleich zu anderen Leuten. Aber sie hat dann auch
Guck mal, ich kann mich hier in eine Quarter Squad reinsetzen. Das ist schon krass, oder?
Sie war auch begeistert. Also ist halt so ein bisschen diese Kanadierin und da schwappt natürlich so ein bisschen diese Ami super nice sein. Aber ich habe mich einfach aufgehoben gefühlt und sie hat dann gesagt, ah, oh, so good und hier. Und sie hat zum Beispiel gesagt, mein Englisch ist so gut, was eine offensichtliche Lüge ist. Also ich verstehe halt gut, aber ich höre jeden Tag Englisch auf Arbeit, aber ich rede es halt nie. Und da habe ich schon gemerkt, so, ja, okay, die ist halt nett so und kind, aber da fühlt man sich halt, ich habe mich gefühlt wie so ein kleiner Junge bei der Krankenschwester. Mm. Und die war, die hatte echt gesagt, so bei den Mobilities, ey, super, das schaffen die wenigsten und ah, das ist super. Viele haben da tighte Hamstrings und bei dir ist das alles toll. Und dann halt bei der Innenrotation, glaube ich, hat sie gesagt, ja, da könnte man ein bisschen dran arbeiten und so, ja, das ist klein, aber alles in Ordnung.
Ja.
Und ich bin da jetzt erstmal nicht rausgegangen und habe gedacht, okay, ich kann erstmal aufhören mit Sport. So ganz im Gegenteil. Ja. Sie hat halt dann sehr schnell hat noch ein paar Krafttests gemacht und hat das dann sehr schnell pinpointen zu einem Nervenproblem. Und hat mir dann relativ so diese Nerve-Glide-Drills, ich habe das ja mal gezeigt, das sieht dann nochmal relativ lustig aus. Das ist jetzt auch das größte Teil, was ich machen muss, dass ich aufrecht sitze, dann strecke ich meinen Fuß aus, dann kann man das halt steigern, indem man den Rücken einrundet, den Fuß ausstreckt, die Zehenspitzen ranzieht und dann halt, wenn ich das Kinn an die Brust gelegt habe, dann hat es mir komplett in den Glut reingezogen. Ich habe das ja so mit ein paar Trainees mal aus Spaß so denen das gezeigt, was ich gemacht habe und die merkten halt gar nichts. Und wo mir das gezeigt habe, das ist halt
ich mach, pass auf, wir machen hier gleich mal ein brutales Experiment. Ich mach das hier highlife einfach mal mit.
Willst du das mal mitmachen?
Ich mach das jetzt einfach mal mit. So, also die Leute
können jetzt jeder zu Hause mal mitmachen, um das nachzuvollziehen.
Aber ich schreibe euch das und das kann. Ich lasse mich jetzt von Maxi hier mal anleiten. Genau, und du sagst mir jetzt einfach.
Und zu Hause kann das jetzt mal jeder mitmachen. Also machen wir eine Mittwoch-Episode.
Also musst du das jetzt sehr bildlich beschreiben, auch wie, was ich
genau machen soll. Also rutscht einfach mal zurück und einfach auf einem Stuhl sitzen oder auf einer Bank irgendwo und relativ gerade einfach sitzen, nach vorne gucken und dann streckst du einfach einen Fuß aus, linken Fuß von mir aus. So, das habe ich als erstes gemacht. Da hatte ich noch die Zehen so gerade ausgestreckt. Dann meinte ich, zieh mal die Zehen ran und dann halt immer wieder den Fuß runternehmen und wieder strecken. Genau. Da war bei mir auch so, ja, nee, kein Problem. Vielleicht ein bisschen in den Hamstrings, aber merk jetzt nichts.
Also so ein bisschen wie eine Leg-Extension. Kann
man sagen. Genau, immer runter und hoch eigentlich. Genau, wie eine Leg-Extension. Und dann der zweite Schritt war, okay, krümm mal den Rücken ein. Also in Anführungszeichen hat sie gesagt, Bad Posture, so was man davon hält. Und dann halt immer strecken. Also du fängst immer quasi sitzend an normal und dann streckst du immer das Bein aus. Mach mal den Fuß runter, genau. Und dann immer strecken das Bein und dann wieder runter. Genau, da war bei mir so, ja, ich merk's ein bisschen, aber geht noch voll. Und dann hat sie gesagt, okay, jetzt machen wir das Ganze mal 5 Wiederholungen, jetzt machst du mal das Kinn an die Brust noch. Also man rundet quasi immer mehr ein und da, wenn du jetzt streckst, streck mal, und wenn du jetzt nicht komplett zusammenzuckst, das ist bei mir passiert. Also ich bin da komplett zusammengezuckt, das hat mir durch den ganzen Quad hoch in den Glut geschossen.
Ja, das stimmt allerdings. Mir hat es jetzt so ein bisschen oben so in dem Ursprung vom Beuger, vom Hamstring, im Übergang zum Glut, habe ich es jetzt schon ganz schön gemerkt. Also jetzt nicht überkrass schmerzhaft oder so, aber es war so ein bisschen wie so ein...
Wie so ein
leichter Snap irgendwie.
Also hat irgendjemand den Nerv genau getroffen und zieht dir so rein so ein bisschen. Ja. Bei mir war das halt sehr stark. Und sie hat dann schon gesagt, okay, wir machen erstmal leichtere Progressionen. Mhm. Also diese Sachen mimike ich so ein bisschen auf einem leichteren Level erstmal, relativ viel.
Ja.
Also ich muss dann irgendwie jeden Morgen mache ich erstmal so eine Press-Up oder so eine Cobra ist es, glaube ich, im Yoga. Die muss ich aber 10 Sekunden halten. Mhm. Und 10 bis 15 Sekunden und das 10-mal.
Ja.
Dann muss ich halt so 2 Nerve-Glide-Drills machen, 10 Wiederholungen und davon jedes Bein 3-mal. Aber 2 Übungen, also insgesamt 6 Sätze mit 10 Wiederholungen pro Bein. Und das Ding ist ja einfach, das ist ja nicht anstrengend oder so, ist einfach todlangweilig. Ich mache mir jetzt immer ein YouTube-Video an. Du musst es halt morgens machen, du musst es abends machen und dann nochmal vorm normalen Warm-Up habe ich das auch nochmal. Mhm. Ein Satz von jeder Übung. Aber das Ding ist, wo ich gesagt habe, okay, es scheint wirklich daran zu liegen. Wir haben nichts Krasses gemacht für den unteren Rücken. Überhaupt nicht. Wir hatten eher so Glute-Strength-Tests mit so einem Side-Plank mit Abspreiz noch gemacht. Und das war aber alles in Ordnung. Und den nächsten Tag habe ich mich so gefühlt, als hätte ich richtig schwer den Tag davor gesquattet und mein unterer Rücken war komplett im Arsch. Also ich habe es beim Laufen gefühlt, habe ihr gleich eine Mail geschrieben, so ich hatte es danach schon ein bisschen gemerkt, aber jetzt den nächsten Tag ist definitiv schlechter.
Ja.
Und aber wir haben ja nichts gemacht für den unteren Rücken. Und das hat mir halt gezeigt, okay, das scheint wirklich der Nerv zu sein, der da einfach genervt ist.
Ja.
Und ich habe dann auch gedacht, so danach wurde es ein bisschen besser und ich habe gedacht, vielleicht habe ich auch ein bisschen übertrieben. Danach habe ich Kreuzheben gemacht und 140 danach 3 Reps fliegen lassen, weil es nicht ging und einfach wehtat. Und sie hat mir dann auch gleich geschrieben und meinte auch, ey, das tut mir voll leid, das zu hören hier, dass es da irgendwie schlechter geht. Aber was du schon, also sie meinte dann, ich sehe das genauso wie du, das ist ein gutes Zeichen, weil das wirklich das zeigt, dass es daran liegt.
Ja.
Und weil ich fühle mich ja auch stark, ich sag ja auch, ich fühle mich übelst stabil und auch wenn ich da langsam reingehe, fühlt sich alles gut an und dieser Hexenschuss kommt aus dem Nichts. Und ich erhole mich ja total schnell. Das hat sie auch als erstes gecheckt mit den Screenings und hat mir auch geschrieben, dass ich da auf gar keinen Fall irgendwas mit Bandscheiben oder herniated Disc, da hätte ich mich niemals so schnell erholt und könnte das machen, was wir heute gemacht haben, schmerzfrei, hat sie gesagt. Da würde das 1-2 Monate dauern und da hätte ich dann halt trotzdem noch Schmerzen. Also das hat mich echt gefreut und sie meinte halt, ja, hast du so, genauso wie du das gerade hast, das haben wir richtig oft und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es sehr schnell weggeht und diese Nerf-Glide-Drills da recht viel bringen. Und ich merke auch jetzt schon, dass ich da immer besser, also weniger merke. Ich habe die jetzt 6-mal gemacht, theoretisch. Also seit dem Freitag habe ich die bekommen und habe die dann jeden Morgen Abend. Und ja, bin sehr gespannt. Heute ist das Training dann wieder. Am Wochenende war ich jetzt nicht trainieren. Und mal sehen, wie sich das auswirkt. Hab mir dann auch noch ein paar Anpassungen fürs Training gemacht, noch ein paar Accessories. Hab mir das Warm-Up, das fand ich halt auch gut, dass sie nicht 20.000 Übungen, die hat, ich mache ja eigentlich das Programm, das Warm-Up-Programm, was die beiden entwickelt haben für TSG. Und sie meinte auch, okay, das ist cool, aber wir machen jetzt spezifisch das für dich, werfen das alles raus, machen das. Und haben das so sehr gepinpointet auf mein Problem. Und es ging wirklich darum, hey, wir wollen diese eine Issue fixen, dass du wieder deinen Sport machen kannst. Und das
hat mir ja, das ist ja
sehr, sehr gut gefallen.
Perfekt eigentlich, ne?
Ja, also wir gucken mal, wie es wird. Das ist ja wichtig, dass man nicht jetzt immer gleich schon alles Feuer lobt, aber so bis jetzt hat mir der Prozess gefallen und wenn das alles so funktioniert, dann werde ich das nochmal berichten und dann.
Ja, sehr, sehr geil. Aber dann können wir ja den Tenor, den du jetzt hier angestimmt hast, auch mal für die Folge so ein bisschen mitnehmen, ne? Also Schmerzempfinden im Training ist ja eigentlich schon ein sehr interessantes Thema. Da hätte ich sogar auch ein kleines Beispiel, also nicht unbedingt von mir, aber eine Trainee von mir hat durch die Sportarten, die sie vorher gemacht hat, irgendwie einen Knorpelschaden im Knie, ne? Was genau das ist, steht gar nicht so genau fest. Das werden wir wahrscheinlich erst so im Laufe der nächsten Tage erfahren, weil sie heute, also ne, heute am Montag nehmen wir auf, heute Abend hat sie einen MRT-Termin. Und wir haben uns letzte Woche getroffen und haben uns einfach mal ein bisschen so darüber unterhalten, was das Thema Schmerz eigentlich so bedeutet. Weil ich finde, dass Schmerz so total vielschichtig und eigentlich sehr aussagekräftig über ganz, ganz viele verschiedene Dinge sein kann. Und das nicht unbedingt per se heißen muss, hey, hier ist gerade alles scheiße oder hier läuft gerade alles total schlecht und du musst aufpassen und bliblablub, sondern dass es einfach auch irgendwie ein Marker für verschiedene Trainingsprozesse, also Trainings- und Rehab-Prozesse sein kann. Ne? Und es auch verschiedene Arten von Schmerz gibt, also so eine Art Ermüdungsschmerz, ne, das kennen wir ja vom Muskelkater her, dann auch so ein Verletzungsschmerz, der einfach bei verschiedenen Bewegungen total limitierend ist auch, und dass man sich da gar nicht so sehr festbeißen muss an der Tatsache, dass irgendwas wehtut und sich dann von da aus in die Richtung bewegt, dass man irgendwie funktionsunfähig ist, ne? Das, was du meintest mit, ja, du bist jetzt hier, also wenn du zu einem Physio gehst und sagst, und der dir sagt, ja, das hier ist alles total kaputt oder das ist hier irgendwie unfunktional oder sowas, halte ich auch für ein bisschen schwachsinnig vielleicht, das so zu handeln. Und ja, also finde ich, ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
Wie gehst du denn damit um, wenn jemand Schmerzen hast? Was gibst du denn dann für eine Richtlinie, sagen wir mal, der hat sonst gar nichts, jetzt geht er ins Training, hat so einen leichten Zwicken irgendwo oder Schmerz. Was gibst du da für Empfehlungen?
Dann kommt es natürlich immer sehr drauf an. Ne? Also wo und in welchem Prozess der Bewegung, welchen Teil der Bewegung tritt das jetzt auf? Ist das immer mal wieder? In welcher Intensität tritt es auf? Gibt es dafür schon vielleicht irgendeinen Ursprung oder so? Und ansonsten finde ich, ist es dann eigentlich ganz interessant, so ein bisschen auf Ursachenforschung zu gehen. Ganz klassisches Beispiel ist eigentlich bei vielen Leuten, die Kniebeuge machen und dann irgendwie so Unterarms-Ellenbogenschmerzen bekommen. Ne? Und weiß gar nicht, mit wem habe ich das mit dir besprochen? Also ganz oft ist der Fall bei Lowbar-Squattern und Squatterinnen, dass sie, wenn sie nicht so eine für mein Cueing optimale Rücken- und Schulterposition haben, dann dazu tendieren, die Hantel mit den Händen so nach oben zu drücken.
Ja, das habe ich genau auch gerade bei einem Trainee.
Ja.
Der greift halt sehr breit, da haben wir auch ein bisschen drüber geredet. Und da musste ich mich auch erstmal drauf einstellen, also wenn du eine andere Mobility hast, sieht das echt mal mitunter anders aus. Aber also ich hatte das früher auch, weil ich beim Hochgehen reflexartig in die Hantel reingedrückt habe.
Ja.
Gar nicht, weil die rutscht, aber ich will das Gewicht hochbewegen.
Ja.
Als ich das dann gelernt habe zu unterdrücken, indem ich halt immer das eher Soft-Touch mache und den Ellbogen immer zum Latt mehr ziehe, geht es halt weg. Und wie du schon sagst, dass man halt das Gefühl hat, dass die Bar wirklich settled auf dem Rücken ist und die Hände das nur quasi mit Grip am Rollen hindern. So, ich glaube, das ist ein ganz gutes Ziel.
Ja, genau.
Und das Gute ist hier mit dem lieben Alex hier, Grüße gehen raus, da haben wir uns auch richtig lange unterhalten, habe ihm auch mal so einen langen Podcast-Ausschnitt von Steve DeNovi und den allen geschickt, wie die sich darüber unterhalten. Und wir haben auch gemerkt, okay, wir sind also zum Glück nicht die Einzigen, die über sowas diskutieren, weil ich meinte auch so, er hat immer noch tendiert, so den Nacken hochzuziehen und die Rear Delts so aktiv nach oben zu drücken, sage ich jetzt mal, um eine Shelf zu kreieren. Mhm. Und ich meinte so, nee, ich glaube, ein guter Cue ist, dass man versucht, den Rücken weit zu machen. Also erstmal eher Schultern runter, diese leichte Crunch-Bewegung, aber die sich eher setteln zu lassen. Und ich denke mal, das kann man sich so ein bisschen wie bei einem Lat-Spread vorstellen, dass da ja dann die hintere Schulter rausgedrückt wird dadurch.
Ja.
Wenn man sich versucht, weit zu machen. Und das Problem ist aber wirklich, wenn du halt so einen richtig weiten Griff hast, weil du nicht die Mobilität hast und sagen wir mal fast außer an den Buchsen kreist, das habe ich dann halt auch mal gemacht und merke, okay, ja gut, da ist dann das wirklich ist nicht viel Shelf. Ja. Das ist dann wirklich was anderes. Da muss, also ich habe jetzt mal angefangen, mit ihnen ein paar Facebooks zu machen, damit man vielleicht ein bisschen in einen engeren Griff kommt. Ich glaube, das hilft immer ganz gut, wenn man wirklich diese externe Rotation dadurch hat. Die Außenrotation und und wir haben ihm jetzt sowieso mal Safety Bar Squats erstmal als erste Maßnahme zur Schmerzreduktion erstmal auch reingemacht, einen Block. Und wir haben halt gemerkt, hey, ich glaube, das ist sowieso ein ganz guter Call, weil hatte ich auch von Steve DeNovi, dass Safety Bar Squats vor allem bei so Heavyweights manchmal ganz gut sein können und bei Leuten, die Cues overthinken, weil er hat gesagt, das ist dann halt manchmal wie so eine Leg Press, du setzt dich einfach hin und das drückt dich sowieso in Position. Vor allen Dingen auch, wenn du so Probleme hast, dass du dich zu doll extendierst, drück dir das einfach dahin, wo du hin musst. Du musst nicht viel denken.
Ja.
Und das glaube ich, also da bin ich sehr gespannt, aber ich glaube, das könnte echt ganz cool bei ihm funktionieren und bis jetzt war das eine ganz gute Lösung.
Ja. Ich habe, weil wir schon gerade bei Cues sind und du meintest ja so dieses Lat Spread weit machen und sowas, ist ein Call, was ich mal probiert habe, so ein bisschen zu cueen, ist, wenn man sich vorstellt, man hat ja als Kind bestimmt mal irgendwo versucht, was weiß ich, in einer Scheune oder sowas, so einen befestigten Holzbalken einfach mal so anzuheben, indem man sich so drunter gestellt hat und dann so mit den Schultern dagegen gedrückt hat. Und da würde man ja auch nicht aktiv versuchen, seine Brust rauszudrücken, sondern man macht sich ja eher so ein bisschen rund und versucht, die Auflagefläche unterm Nacken so möglichst groß zu machen und sich im Bauch zu stacken, also ne, diese stackte Position einzunehmen, also Becken und Brustkorb in einer parallelen Position, möglichst stabil halt. Und versucht sich dann aus den Beinen und aus der Hüfte ganz aktiv in diesen Holzbalken reinzuschieben. Ja.
Ja.
Und ich habe das jetzt ein paar Mal gecued. Es hat erstmal okay funktioniert. Mal gucken, ob das bei anderen vielleicht ein bisschen besser geht, aber da muss man halt immer irgendwie so Wording finden und versuchen, das
ich habe genau denselben Ansatz probiert und habe ihm gesagt, stell dir vor, die Decken kommt runter.
Ja, genau, geil.
Und quetsch dich so Star Wars-mäßig zusammen. Ja. Dann würdest du ja das Erste, wenn du dich halt so extendieren würdest und deine Schultern hochziehen würdest und gegendrücken, das Erste, was ja passieren würde, wenn es dann immer näher kommt zu Boden, ist, dass du wieder einkrachst, genau in der Position, dass deine Schultern wieder runtergedrückt werden und deine Extension in der Brustwirbelsäule von mir aus wird direkt wieder zusammengedrückt.
Ja.
Und so habe ich das versucht, ein bisschen zu erklären.
Ja.
Aber ja, es ist halt ungefähr das Prinzip, ne, dass du halt so viel Kraft wie möglich aufbauen kannst und man sucht halt irgendein so ein Bild, dass das halt nachvollziehbar wird, ne?
Ja, voll. Ja, da sind wir schon wieder sehr, sehr nah beieinander, aber habe ich ehrlich gesagt nicht anders erwartet.
Bei dem Schmerzthema ist, da können wir nochmal zurückkommen. Also ich sag immer den Leuten, wenn irgendwas zwickt oder wehtut oder man hat irgendwie viel gestanden oder man kommt aus der Arbeit und merkt irgendwie versessen, verlegen, ich sag immer, macht halt erstmal ganz langsam euer Warm-up. Macht es gewissenhaft, steigert euch langsam und guckt dann. Und ich glaube, ein ganz gutes Indiz ist halt, das wird auch hier bei TSG und bei den Physios von denen immer gesagt, keep pain levels non-existent or stable low. Mhm. Das heißt, wenn man einen geringen Schmerz hat, der so von der Schmerzskala arbeitet man ja gerne von 1 bis 10, wenn der so höchstens bei einer 2 ist, dann kann man das tolerieren. Und eine ganz wichtige Sache ist, dass der nicht schlimmer wird. Wenn man merkt, der Schmerz wird über die Sätze schlimmer, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen, okay, ich höre auf. Oder wenn es übers Warm-up schlechter wird anstatt besser. Kann auch gleich bleiben und dann macht man seinen ersten Satz, merkt, ja, ich will immer noch irgendwie so ein Zwicken oder Ziehen von blöd gesessen oder blöd geschlafen. Aber wenn das nicht schlimmer wird und einem nicht jetzt extrem behindert beim Squatten oder was, oder man Angst hat, man verliert durch sein Bracing, weil es irgendwie reinsticht oder so, sondern man hat irgendwie so ein Unwohlsein, aber das wird jetzt erstmal nicht schlechter, dann kann man das erstmal, denke ich mal, tolerieren. Wenn das jetzt beim nächsten Training wieder so ist und dann wieder so, dann muss man, wäre glaube ich so ein Punkt, wo man mal gucken muss, okay, woran liegt das jetzt? Weil man hat immer mal irgendeinen Zwicken oder einen blöden Tag oder sich versessen. Das passiert ja mal, das ist ja nicht schlimm. Und wenn man halt chronische Sachen hat oder Sachen, die halt schlimmer werden, wenigstens dann sollte man auch gucken, auch wenn die jetzt nicht so hoch sind, dass man die zumindest erstmal besser werden lässt und halt versucht, die Ursache zu finden, vielleicht erstmal ein bisschen wieder entlädt, weil das Gute ist ja vieles beim beim Powerlifting, solange es jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Rack-Ablage verfehlt und dann Armbruch oder beim Benchen über den Kopf gedrückt und die Ablage nicht getroffen oder sowas. Ja. Also solange es jetzt so keine traumatischen, ist das meiste ja wirklich Überlastungserscheinungen.
Ja.
Und die kann man eigentlich relativ gut behandeln, indem man erstmal wieder runterfährt, guckt, ist da eine Überlastung durch falsche Technik oder zu viel Volumen oder zu schnell zu viel Volumen, dass man das damit reguliert wieder. Man muss halt aufpassen, dass man sich ewig nicht mit rumschleppt. So, ich habe seit einem halben Jahr immer da Schmerzen, weil dann kann es chronisch werden. Und dann kommen wir zu diesem, was du gesagt hast, dass es ja relativ komplex ist, Schmerz. Und das kann dann einfach auch Erwartungsschmerz sein. Das kann sich so doll die Nerven triggern, dass eigentlich die Ursache, die den Schmerz mal verursacht hat, weg ist, aber das Schmerzempfinden immer noch da ist.
Ja.
Und das ist ja das Problem, was viele Leute haben. Und dann spielt auch so Umweltfaktoren und Erwartung von Schmerz, Stress eine ganz große Rolle. Dann wird es halt, wie heißt es dann, psychosomatische Schmerzmuster, dann wird es halt sehr, sehr problematisch. Da muss man dann halt vorher wirklich mal aufpassen, wenn man jetzt schon länger irgendwas hat.
Ja, es ist halt auch crazy, wie so der Alltag auf sowas mit einwirken kann. Ich hatte bei mir und auch bei der Trainee, wir hatten ziemlich ähnliches Schmerzprofil nach so Wettkampftagen zum Beispiel. Also ich habe ja auch Knieprobleme immer mal und gerade wieder etwas präsenter seit einem Vierteljahr ungefähr. Und wenn man, also bei uns war es so, wenn wir so den ganzen Tag sitzen, also sowohl auf dem Wettkampf als dann auch anschließend im Auto und gar nicht so wirklich Alltagsbewegung haben, also nicht das machen, wofür unser Körper eigentlich da ist, ne? Nämlich irgendwie atmen und gehen, so unsere Basis-Movement-Patterns, sondern die ganze Zeit nur rumsitzen, dann wirkt sich das ganz massiv negativ aufs Training aus. Also wenn man sich dann noch vorstellt, okay, wir sitzen den ganzen Tag auf einem Wettkampf, wirklich ab früh um 8, so war es ja bei der Junioren-DM. Und dann noch nach Hause fahren und dann noch trainieren, ist eigentlich abzusehen, dass, also wenn du in der Zeit es nicht irgendwie hinkriegst, dich mal wirklich ein bisschen zu bewegen, dass irgendwas scheiße läuft. Ne?
Ich glaube vor allen Dingen bei Leuten, die sich generell auch wenig bewegen und die dann so ihre routinierte Bewegung haben, durch Training, die haben einen festen Spaziergang vielleicht einmal als Cardio-Einheit. Also deswegen Rest-Days machen wirklich mehr Sinn, die mit Schritten zu füllen oder mit leichter Bewegung. Das regeneriert mehr als einfach nur diesen typischen Sonntag, wo man nur im Bett liegt und vor der Couch. Das hat mitunter eher negative Effekte. Das habe ich persönlich gemerkt, aber man gibt halt auch ganz viele Anekdoten, wo Leute das wirklich gemerkt haben, wie stark dieser Impact eigentlich ist. Und meine Theorie so ein bisschen, was ich beobachte, ist, wenn Leute generell wenig Bewegung im Alltag haben und dann halt noch sowas haben, was du jetzt hast, wo sie einen Tag nur sitzen, dass sich das dann wirklich negativ auswirkt.
Voll.
Aber dann würde es mich gleich mal interessieren, Kevin, Bruder, ich bin nicht durch.
Kevin.
Ich bin Falk, Kevin nicht so weit auseinander. Falk, wie war es denn jetzt die nächsten Trainings? Du hattest ja da einen echt schlechten Squat-Tag und nächste Folge lief zumindest erstmal besser, habe ich gehört.
Ja, richtig. Wir waren ja eine DM und dann haben wir ja hier, glaube ich, auch drüber gesprochen.
Ja.
Dass es echt eher bescheiden lief. Die Woche drauf hat sich das dann quasi komplett gedreht. Das fand ich sehr, sehr interessant. Also ich war dann, also an dem Tag war ich im Training, es hat sich angefühlt, als würden mich 225 in der Beuge einfach komplett erschlagen. Ja, einfach, als würde es mich durch den Boden drücken. Und als hätte ich wirklich noch nie schwerer gebeugt als das, als wäre das so richtig PR-Weight. Und in meinem Kopf bin ich halt immer so, vielleicht ist das. Also, ne, ich erwarte, dass es schwer wird, aber es sollte eigentlich nicht schwer sein. Bin dann halt schon ein bisschen negativ gestimmt im Kopf und es macht die ganze Situation eigentlich nur noch schlechter. Ich habe mir dann aber, nachdem wir auch nochmal drüber gesprochen haben, dachte ich mir dann so, okay, ich scheiß jetzt einfach drauf. Ich versuche jetzt mein Training komplett unemotional zu gestalten und versuche mich da einfach nicht so dran zu koppeln und arbeite das jetzt einfach alles ganz stumpf ab. Sammle hier Daten, solange ich hier keine Schmerzen habe und ich nicht limitiert bin, mache ich jetzt einfach genau das, was ich soll. So, ich arbeite jetzt genau meinen Plan ab. Und ja, so also die Assistenzübung, also so Accessory Work, so was weiß ich, Isolationsübungen und sowas, das bockt ja, weil man das ja meistens auch irgendwie at 8 bis 10 machen kann und da geil reinarbeiten kann. So, das ist dann schon wieder ein bisschen emotional, weil es Spaß macht, so in diese Range zu arbeiten. Aber die Grundübungen arbeite ich dann einfach ganz stupide ab und habe jetzt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt empfehlen würde unbedingt, aber ich habe jetzt angefangen, mir einfach vor meinen Top-Sets so eine Nase Riechsalz zu geben. Einfach, ohne Scheiß, einfach um da mal wirklich komplett den Kopf auszuschalten. Einfach um mich nicht so einfach diese Erwartungshaltung abzulegen und zu sagen, ey, Ich mache jetzt den Satz. Es geht jetzt um nichts anderes, als diesen Satz zu machen. Und alles andere ist jetzt erstmal egal. Da können wir später drüber nachdenken, aber das zählt jetzt nicht. So, also Riechsalz rein, knallt dann ein bisschen. Und dann stimmst du dich auch einfach viel. Also ich habe mich dann einfach viel besser eingestimmt auf Anstrengung.
Ja. Ja, also ich glaube, das ist eher alles in diese Kategorie. Das würde man jetzt nicht sagen, ey, macht jetzt alle Riechsalz vom Topsatz.
Ja.
Vor allem gibt es ja auch so oft, also wie so Hype vom Training. Gibt es ja auch viel, dass man das periodisieren kann, dass man sagt, okay, kurz vorm Wettkampf, hypt euch für eure Topsets, gebt da alles, ballert da. Und in der Offseason hat das mitunter aber auch negative Effekte, wenn du halt noch einen langen Trainingsplan danach hast, dass die Leute sich komplett verausgaben bei ihren Topsets, auch immer so im Kopf. Ich denke mal, das gehört so in diese Kiste von Sachen, ey, ich habe ja keinen Bock auf Training und dann braucht man irgendwas oder auch mal einen Block. Also ich zum Beispiel, wenn ich mir irgendwelche Equipment kaufen will, irgendeinen neuen Gürtel oder Schuhe, dann hebe ich mir das immer auf, wenn mein Training beschissen läuft.
Und ja, dann das ist halt übelst schlau, ne? Aber das
dann denke ich mir so, ah, dann kann ich jetzt wenigstens die neuen Schuhe ausprobieren oder ein neues Accessory, auf das man sich freut. Oder manchmal sind es auch so Sachen wie, komme ich halt erst heute um 11 aus dem Gym, aber ich gehe jetzt erstmal eine Runde spazieren. Ja. Oder ich lege mir jetzt mal hin und mache einen Powernap. Oder ich knall mal in die Nase Riechsalz rein.
Ja.
Aber manchmal braucht man halt wirklich so Sachen, wenn es manchmal schwer ist, irgendwas, dass man, weiß ich auch nicht, so rausgerissen wird erstmal aus seinem Kopfkarussell oder so.
Ja, ja, genau. So einfach jetzt mal diese Spirale unterbrechen, da raus aussteigen und sagen, ey, das hat jetzt erstmal keine Relevanz für mich. Ich bin jetzt hier im Training und ich mache jetzt Training. Ich mache jetzt nichts anderes, nicht nachdenken, gar nichts. So, deshalb habe ich dann auch noch ein geiles Thema, das machen wir gleich. Ich habe dann ich gucke mir jetzt auch meine Lifts nicht mehr an. Also nicht mehr im Training. So mache ich alles hinterher. So, ich filme das, dann lege ich das Handy weg oder gucke nochmal auf den Plan und gucke, was ich machen soll, aber ansonsten total. Handy weg, nichts machen. Gar nicht. Kein Business. Ja, ich bin jetzt nur, ich mache jetzt nur Training. Und habe auch so eine Stunde vorm Training gucke ich nicht mehr auf Social Media. Also ich gucke mir höchstens ein YouTube-Video an von irgendwelchen Powerliftern, die ich cool finde. So Mikey D zum Beispiel.
Das habe ich früher mal gemacht, als ich 3 Stunden Hantel und einbeiniges Scheiß-Workout, weil ich halt überhaupt kein Equipment hatte, habe ich mir dann irgendwann auch nach 2 Stunden hier irgendwelche Workout-Videos reingemacht von dem Budesign damals oder irgendwas. Oh Gott. Oder irgendwas, wo die einfach ballern und dann...
Ja, na, ich mach's mir einfach, also ich pack einfach mein Social Media eine Stunde vorher weg und mach dann so, versuche mir jetzt wieder so ein Pre-Workout-Ritual einfach anzueignen. Also Kaffee machen, irgendwie noch einen Pre-Workout-Snack, irgendwas Kleines mit viel Kohlenhydraten. Mach mein YouTube-Video an, setz mich dahin, trink den Kaffee, ess den Snack, guck das Video, was halt schon irgendwie Powerlifting-related ist, um mich einzustimmen, okay, ich geh jetzt auch trainieren. Und dann geht's ins Training so, dann hat das ist, bin ich in der Zeit einfach mal für nichts anderes da so und mache jetzt nur noch das. Und ich hatte das Gefühl, das hilft ein bisschen auf jeden Fall.
Ja, was mich da auch total abholt als Thema ist, dass man das Training auch so gestaltet wieder, dass man Spaß dran hat und bei aller PR-Jagd und Druck auf sich selbst und das merke ich gerade total, wie ich dachte auch immer, ich habe ja früher auch Bodybuilding gefetzt und hat Spaß gemacht und dachte, ja geil, jetzt mach ich mal ein bisschen Bodybuilding, aber es ist nicht dasselbe, ey. Es ist nicht dasselbe wie Powerlifting einfach, wenn du da deine schweren Dinger ballern kannst. Aber ich muss sagen, dass man sich, glaube ich, oft bewusst machen muss, dass man A, in der Lage ist, wir dürfen trainieren, weil ich bin gerade nicht verletzt. Ja. Oder ich habe sowieso überhaupt mal das Geld und die Zeit und ich lebe in einem Land, wo ich einen geregelten Job habe und nebenbei trainieren kann. Das sind ja auch noch alle andere Sachen, dass man überhaupt das machen darf. Und dass ich generell aber auch das Gefühl habe, viele Leute, und das ist auch normal, benutzen immer so dieses Phrasing, ich muss das und das noch machen. Ich muss ja das und das machen. Ich muss das machen. Ich muss das machen. Und man muss sich mal, glaube ich, ab und zu bewusst machen, ich will das machen. Man macht es ja eigentlich, wenn man das will.
Ja.
Und öfter sagen kann, zum Beispiel auch, wenn man mal eine beschissene Woche hat und man muss schieben, dann muss man irgendwie morgens trainieren und ich muss. Aber du willst das ja. Dir ist es ja so wichtig, dass du es machst. Und klar wird es ein bisschen nervig, aber du musst ja trainieren morgens um 9, weil du es willst und nicht, weil dich jemand zwingt.
Ja.
Und wenn man sich das bewusst macht, manchmal ist es klar auch nicht so, da muss man auch diszipliniert sein für den längeren Erfolg, aber sich sagt, komm, du willst diese 200 machen, ich weiß halt, mal ist ein blöder Tag, aber ich suche mir das aus und ich habe da, also mache ich das jetzt und genieße das auch, da zwinge ich auch mal. Das ist, glaube ich, auch wichtig, so dass man den Spaß nicht verliert und auch mal sich immer fragt, warum mache ich das und dann sagt, okay.
Ja. Ja, ganz witziges Beispiel dazu. Bei uns im Gym ist es jetzt aktuell arschkalt. Ne? Wir haben ja wir sind ja in so einem alten Industriekomplex irgendwie. Oder so eine alte Lagerhalle, Garagenkomplex, irgendwie sowas. Und das Gebäude ist halt nicht beheizt. Ne? Das heißt, in Räumlichkeiten ist es halt, wenn da schon ein paar Leute trainieren eine Weile, sind das vielleicht 8 Grad oder so, 8,5 bis 10 Grad. Das ist echt kalt, wirklich kalt, Alter. Aber. Das hat mich am Anfang auch ziemlich genervt und ich hab mich dann so ein bisschen auch drüber aufgeregt im Kopf, weil ich mir dachte, das ist doch scheiße, weil das, keine Ahnung, Performance, du wirst nie richtig warm und das ist so, ne, und musst dann immer übelst viel anziehen und das nervt mich wirklich so. Ich bin kein Wintertyp, also hier bei uns, ich weiß nicht, wie es jetzt in Berlin ist, aber hier in Leipzig schneit seit einer Woche eigentlich durchgängig. Es ist zum Kotzen für mich, ja. Es regt mich nur auf, weil ich keinen Bock habe.
Also solange es nicht nass und matschig ist, kann ich es genießen. Und wenn man abends ein bisschen die Sonne scheint, geht's voll.
Legit, voll, ne? Da wirfst du dir halt ein bisschen was über und es ist kalt und das ist okay. Aber sobald du dann da rausgehst und dann, weiß nicht, ist alles gefroren und so und du versuchst dann hier so mit ganz kleinen Tippelschritten irgendwie zum Auto zu kommen oder sonst irgendwo hin, fuck mich ab, nervt mich einfach nur noch. Aber ich dachte mir dann so, okay, ich gehe jetzt in das Gym und ich versuche mich jetzt einfach mal nicht davon nerven und runterziehen zu lassen, sondern ich nehme das so als Empowerment. So, ich bin hier, weil, wie du das jetzt auch schon gesagt hast, ich das will. Ja, ich will ja trainieren. Ich will ja hier in diesen Räumlichkeiten mit dem Equipment unter diesen Umständen, das habe ich mir so ausgesucht, ich möchte hier trainieren. Ja, und
es ist richtig kalt. Und ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele andere das nicht machen würden.
Ja.
Ja, wenn es so kalt ist, trainieren zu gehen. So. Alle anderen gehen ins Fit One, ins Fit X, ins McFit, wo es schön beheizt ist und warm ist und machen ihren Progress nicht, weil die einfach zu weich sind dafür. So, und ich gehe jetzt hin und ich embrace das, ja. Ich nehme das mit. Ich habe richtig Bock drauf. Ich nehme mir, hier ist es kalt, ich ziehe mich an, pack mir eine Kopfhörer drüber und ich ziehe mein Training hier durch. Und weiß, dass das alle anderen nicht machen.
Ja, und man darf sich auch, glaube ich, nicht so ernst nehmen und sein Training. Und man darf nicht vergessen, lieber ein Training mit 80% als Training ausfallen lassen.
Ja.
Und es geht auch nicht darum, dass man jedes Training merken muss, wie geil man ist und wie krass man stärker geworden ist. Aber dass man auch Befriedigung dafür sagt, hey, ich habe das gemacht, was ich kann und habe die Woche jedes Workout so gut gemacht, wie es halt denn ging.
Ja.
Und wenn dann eins mal 90% oder 80% ist, ist es besser, als dann sich zu frusten, weil man unter einem Training komplett ausfallen zu lassen und dafür das andere für 100% zu machen.
Ja.
Also dieses, wenn man sich fragt, guck mal, Sascha Stendebach trainiert da alleine hinten in seinem Dings. Josh hat ja Ewigkeiten hier auf irgendwelchen beschissenen FitX-Bänken im Rack gedrückt, auf Rutschboden. Und wie war das, Konrad Burkhardt oder so, der da in seinem Keller neben der Waschmaschine Kreuzheben gemacht hat? Oder war das ein Ami? Ich weiß es nicht mehr. Aber weißt du, da sind schon Leute mit viel beschisseneren Umständen. Ja. Und das finde ich dann aber auch so eine geile, wenn man das als Success-Story irgendwie framed für sich selbst, so nach dem Motto, Alter, ich könnte jetzt heulen. Oder ich sage, ich bin halt übelst der Badass und habe es trotzdem durchgezogen. Oder auch, also früher auch so. Ich habe ja 5-mal, 6-mal die Woche trainiert und dann habe ich da halt morgens um 7 und ich habe gekotzt. Ich wollte alles, ich wollte ins Bett. Ich habe mich auch so gefühlt, als würde ich noch im Bett liegen und musste jetzt hier Topsatz, schwerste Woche heben.
Ja.
Und dann bin ich halt irgendwie gegangen, habe mir halt Kaffee rein, habe mir ein paar Schellen gegeben und gesagt, komm, mach's einfach. Und natürlich war das ganze Training beschissen. Aber ich habe mir danach gesagt, geil, ich habe es durchgezogen so. Ja. Und das Training für diese Woche habe ich trotzdem geschafft. Und du machst trotzdem Gains. Ist ja nicht so, dass man, wenn man jetzt nicht jede Woche das Topset irgendwie um 2,5 Kilo steigert oder irgendwie ein bisschen mehr macht, oder wenn man geschweige denn auch mal weniger macht in der Woche, weil es die Umstände nicht so cool sind, dann wird man dadurch nicht schwächer, nee, man wird ja trotzdem stärker.
Ja.
Vielleicht ist der Stimulus dann halt ein paar Prozent niedriger, wahrscheinlich nicht mal so überhaupt.
Mhm.
Aber man darf halt nicht vergessen, es gibt Trainingsprogramme, da sehen 4 Wochen genau gleich aus, da macht man 4 Wochen genau dasselbe und in der nächsten Woche erhöht man erst und man wird ja trotzdem stärker, auch wenn man jetzt nicht die nächste Woche was draufknallt.
Ja.
Und das sagt ja auch ganz klar die autoregulative Research, dass das sogar überlegen ist, wenn man sich halt nicht so gut ist oder die Umstände nicht so gut sind, reguliert man halt runter. Wenn man sich halt gut fühlt, reguliert man ein bisschen hoch. Und das ist besser, als wenn man versucht, immer statisch dasselbe zu machen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da nicht das überbewertet und immer denkt, jedes Training muss ich Maximalleistung rausfahren. Man muss halt das so geben, was da ist.
Ja.
Und wenn die Bank zu flach ist, dann macht man mal halt eine Einheit Larsen Benchpress. Oder wenn irgendwas zwickt, dann macht man halt Tempo Benchpress. Ich glaube, so muss man vieles angehen, so ein bisschen.
Ja, ja. Also ich meine, viele Menschen da draußen haben ja auch einen Coach. Wenn nicht, übrigens, schreibt uns an auf Instagram. Da sowas kann man ja auch kommunizieren. Das ist ja nicht das Problem. So, und es wird euch auch kein Coach irgendwie böse sein, wenn ihr mal was anpasst auf der Grundlage, dass ihr irgendwie, keine Ahnung, Schmerzen habt oder irgendwie irgendwas nicht so funktioniert. Ja. Also ihr seid in einem anderen Gym, wie du gesagt hast, ne, Bänke sind scheiße, Rack passt irgendwie nicht oder was weiß ich. Ja, irgendwelche Faktoren, die ihr nicht kontrollieren könnt. Das hat Caro eigentlich letzte Woche richtig schön gesagt. Ich wollte eigentlich auch noch was am Anfang zu sagen, aber wir sind ja komplett
das hat er vergessen,
super fast, deep dive hier in das Thema rein. Ja, du machst das, was du kontrollieren kannst, kontrollierst du und machst du so gut du kannst und alles andere nimmst du erstmal so hin und versuchst damit irgendwie umzugehen. Das ist das Wichtigste. Und ich glaube, wenn man mit dem Mindset da rangeht und Mindset ist echt Kackwort, ne?
Aber Mindset.
Ja, irgendwie ja, einfach mit der Einstellung da rangeht, dass okay, ich habe alles gemacht, was ich machen kann und der Rest ist erstmal nicht mein Problem. So, den nehme ich und arbeite da durch und gut ist. So. Das ist ja auch, das ist ziemlich frustrierend, wenn du einen krassen Wettkampf hast und irgendwie aus einer heftigen Peaking-Phase kommst und dann wieder ins Training gehst und dieser Peak halt abfällt, ne? Und du dann einfach so, und dann ändert sich halt. Genau, ne? Und dann, das kann sich ja auch richtig lang ziehen, ne? Also, wenn du dann in so eine Off-Season gehst und erstmal jetzt keine klare Orientierung vor Augen hast mit, okay, ich habe in 6 Wochen Wettkampf und ich gebe jetzt richtig Vollgas und irgendwie ne, bist du komplett geprimed auf alles und hast Bock und so, sondern du kriegst jetzt erstmal so einen Dämpfer nach den Wettkämpfen für ein paar Wochen, weil das Peaking halt abfällt, deine Leistungsfähigkeit sich ein bisschen runterreguliert und sich ja Set Rep Scheme halt verändert ein bisschen so, weil es jetzt eher in Offseason geht. Geht es halt auch schnell mal, dass man diese Veränderungen so als was Negatives wahrnimmt und dann sich im Kopf auch schon festsetzt, das wird ein scheiß Training, Beuge wird jetzt schwer und ich kann das nicht mehr und das nicht mehr und irgendwie ist das alles Kacke. Und da muss man irgendwie ein bisschen lernen, das einfach auszuschalten. Ne? Also
ich glaube, da machen auch echt so eine Pivot oder Freestyle Weeks ja. Oder wie man es nennen will oder auch einfach mal sagen, komm, mach mal 2 Wochen, was du willst und schmeiß mal das raus, wenn man die Competition Season vorbei ist. Da macht es wirklich Sinn, einfach um so einen psychologischen Deload zu machen.
Ja.
Dass man mal wirklich den Fokus wieder ablegt. Und ich merke es jetzt auch gerade, wie gut mir das mal getan hat, mal ein paar Wochen weniger zu squatten und zu deadliften. Klar will ich das. Das ist einerseits auch nervig. Andererseits habe ich so das Gefühl gehabt, oh, eigentlich finde ich es gerade ganz angenehm, mal nicht über Squat, Bench, Deadlift nachdenken zu müssen, sondern nur über Bench. Und ich glaube, das kann auch langfristig sich sehr positiv dann auswirken.
Ja, voll. Denke ich auch. Das
apropos, da kann ich gerade noch ein bisschen was zu erzählen zu den Phasen. Ich habe jetzt ja mal das probiert mit diesen Preparatory Phases bei meinen Athleten ein bisschen Volume-Kapazität aufzubauen. Und da fangen jetzt die nächsten Phasen an, die Development Phases. Und ich muss sagen, das hat richtig gut funktioniert bei einigen. Also wir können jetzt überall ein Set mehr machen in den Übungen. Du merkst, dass die viel weniger über die Sätze fatigen. Und vor allen Dingen hatten wir vorher sogar ein bisschen, also das wurde halt vorher schon so in den Mentorship kommuniziert, dass da halt auch mal so Estimated 1RM PRs ausbleiben können oder irgendwelche krassen Weight PRs ausbleiben können, wo man eher so auf Rep PRs gucken soll oder vor allen Dingen Volumen PRs. Und bei einem Trainee von mir dachte ich am Anfang so ein bisschen, okay, so richtig stärker wird's jetzt auch nicht auf Reps. Und dann habe ich mir diese ganzen Monitoring Metriken mal geguckt, habe mal die Tonnage gescreent über die Wochen und habe gemerkt, ey, die hat einen Tonnage-Rekord. Die hat noch nie so viel Tonnage in einer Woche bewegt wie in der letzten Preparatory Phase Woche.
Ja.
Und habe ihr das auch so gezeigt und dann war sie auch total happy. Und also dann hat man dann wieder was, wo man sagen kann, nee, du hast dich verbessert und zwar in wirklich deiner Work-Capacity. Das können wir hier zeigen. Du hast es geschafft, ohne dass du irgendwie in der Leistung abfällst, ja, jetzt deutlich mehr an Tonnage zu bewegen. Und das hat man dann wirklich gesehen, dass wir dann halt einen Satz mehr machen konnten mit dem schweren Gewicht, wo das vorher schon ein Limit war. Und jetzt sieht man auch meiner Meinung nach, also es sieht schon gut aus, wir sind jetzt erst in der 3. Woche, fängt jetzt an, aber man sieht jetzt schon sehr gut, dass sie das halt durchhält, diese Leistung, und davon adaptieren kann. Und sich jetzt auch das 1RM, wir haben jetzt wieder ein Topset drin, das habe ich jetzt auch mal über diese Phase rausgenommen, weil da sehr stark also Topset-Fokus war und die Backoffs dann drunter gelitten haben.
Ja.
Und das hat jetzt bei ihr echt gut funktioniert. Und auch bei Alex hat er das auch probiert. Hatte ich auch das Gefühl, dass er jetzt deutlich mehr Kapazitäten hat und die jetzt in den schweren Sätzen auch nutzen kann, weil man dann halt immer 1-2 Sätze mehr machen kann. Und das zeigt sich dann halt doch. Vor allen Dingen, wenn es vorher wirklich wenig war, was die Leute machen können, weil sie nicht so viel tolerieren.
Ja.
Also finde ich spannend, dass das dann doch ganz gut funktioniert hat.
Das stimmt, ja. Da gehe ich Ich muss gestehen, dass ich Tonnage so als Metrik quasi nicht benutze. Ja, also für mich zum Monitoren. Ich habe das jetzt mal mit aufgeschrieben, weil ich jetzt glaube ich, wenn wir fertig sind mit der Folge, so ein bisschen versuche bei einigen Trainees so retrospektiv ein bisschen was aufzuarbeiten, weil ich glaube, dass da vielleicht der Hase im Pfeffer liegt, ne, wie man so schön sagt.
Ich weiß nicht, ob ich dir im Podcast mal erzählt hatte, aber ich habe es ja im Nachhinein jetzt, also ich mache das ja alles über Sheets.
Ja.
Genau aus dem Grund, weil ich dann halt sehr viel die Daten sammeln kann und die dann so analysieren kann, wie ich das will.
Mhm.
Und habe jetzt endlich das geschafft, mal diese, ich habe ja vorher das so extra eingestellt, erstmal alle Daten erstmal gesammelt werden. Und jetzt habe ich es geschafft, dass er hatte eine Riesenliste mit allen Sätzen, die du gemacht hast, also über meine Trainingsblöcke. Und die kann ich dann halt als Datenbank durchsuchen. Und das musste ich aber jetzt auch erstmal mich überwinden, diese Datenbank-Crawling-Tools zu bauen. Das habe ich jetzt gemacht und dann kann man halt sehr schöne Übersichten bauen, zum Beispiel, wie ist das Volumen über die Wochen bewegt, wo die Peaks waren, wie weit das, wie viel Prozent vom Peak entfernt sind und so weiter und so fort. Und dann gibt's halt diese Metrik, wo ich mal erzählt habe, wie das die aktuelle Tonnage wird verglichen mit dem Durchschnitt der letzten Wochen. Also ja, wie viel mache ich diese Woche im Vergleich zum Durchschnitt der letzten Wochen ungefähr? Das kann man dann noch gewichten und alles. Und das gibt da relativ viel Research im Sport, im Spielsport, wo man halt damit Verletzungsrisiko vorhersagen will oder kann teilweise. Das heißt, es gibt dann so bestimmte Punkte, wo man sagt, da steigt die Verletzungsgefahr extrem, wenn das extrem viel mehr ist im Vergleich zu den letzten Wochen. Und dann habe ich halt diesen Wert mal angeguckt, wo meine Athleten Probleme hatten, und es hat genau damit korreliert. Also es waren wirklich die Wochen, wo die Leute dann mal eine Trainingseinheit skippen mussten, weil sie fertig waren, waren halt wirklich die Wochen, wo es zu große Tonnensprünge gab, weil zum Beispiel mal ein Training geskippt wurde davor und das war halt die Hälfte des SPD-Days, dann haben wir die nächste Woche trotzdem erhöht und dann war es auf einmal ein Peak. Und manchmal verliert man dann wirklich den Überblick, wenn man so da mal einen Satz, hier mal einen Satz, vor allen Dingen, es macht dann einen Unterschied, wenn du schon 6 Sätze machst und einen Satz dazu machst oder wenn du nur 2 Sätze machst und dann einen Satz dazu machst, so prozentual ja gesehen. Und das kommt auch immer auf die Trainingskapazität an, das muss man letztendlich auch wieder interpretieren. Aber da gibt es schon Sachen, finde ich, wo man zumindest noch eine Kontrollinstanz hat, die einen dann sagt, hey, vielleicht ein bisschen langsamer machen oder ja, nee, das ist alles noch in Ordnung. So, das fand ich echt ganz interessant.
Ja, weil du dir die ganzen Metriken gerade noch besprochen hast. Ich bin ja auf Train, also ich programme ja über Traino und die haben ja auch so Statistiktools, die habe ich bisher halt quasi nie so richtig benutzt. Und ja, crazy, Alter. Ich glaube, ich muss mich hier mal richtig einfuchsen.
Man muss sich halt das auch, also es ist auf keinen Fall so, dass man sagt, okay, die Tonnage ist es jetzt und die lassen wir gleich oder es geht jetzt nur um die Tonnage. Man muss ganz klar wissen, wenn die Intensität steigt, die Reps sinken, dann hat man nicht die gleiche, also die verschiedenen Phasen, wettkampfnahe Phasen werden immer weniger Tonnage haben. Aber wenn man ähnliche Phasen, kann man halt da miteinander vergleichen, ob man Fortschritt macht. Und auch wenn man alles gleich lässt, aber nur das Gewicht erhöht, erhält sich ja auch die Tonnage. Das darf man auch nicht vergessen. Also selbst da ist ja auch eine Overload. Und letztendlich ist Tonnage jetzt keine große Vorhersage für Kraft oder sowas. Also der Joe Stanek hat jetzt zum Beispiel gesagt, er nutzt es eigentlich nur so ein bisschen für Injury Prevention zum Gucken.
Ja.
Und man muss es halt dann auch wissen, wie man die Sachen einordnen kann. Und die bedarfen trotzdem halt einen hohen Grad an Interpretation halt, ne, was man da mit diesen Daten macht.
Ja.
Aber ja, finde ich jetzt sehr interessant. Bin da sehr gespannt, wie sieht das jetzt in den, sag ich mal, mehr so kraftorientierten Phasen oder wo dann wieder Topsätze drin sind und die Reps ein bisschen geringer werden, Gewicht höher, ob sich das dann weiterhin so gut auswirkt. Der Vorteil ist halt, du hast halt auch eine Variation im Training, ne? Und manchmal merkt man ja, wenn man einfach denselben Block zweimal nacheinander macht, dass der nicht mehr so gut anguckt wie der Block davor und dass kleine Veränderungen da immer ganz gut sind. Vielleicht auch psychologisch, man weiß es nicht. Aber ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, und eine andere Sache, da bin ich mal über deine Erfahrung gespannt. Okay. Hast du so, macht Isa zum Beispiel, macht die auch conventional? Gar nicht, ne?
Doch.
Ah doch ja. Schon,
ja. Aber, also jetzt gerade, so. Und in den Off-Season-Phases machen wir das ganz gern. Also programme ich das ganz gern, weil sie zwar nicht ganz so leistungsstark da ist, aber halt Bock drauf hat. So, es macht ihr Spaß, einen Lift zu haben, in dem sie besser werden kann, nochmal so ein paar andere technische Aspekte, also beziehungsweise ähnliche technische Aspekte versucht in einer anderen Position umzusetzen und irgendwie, ja, das hat so ein bisschen so Spielplatz-Vibes, einfach so. Einfach ein bisschen das ausprobieren und damit dann arbeiten und ich habe das Gefühl, dass wenn der Conventional Deadlift sich positionell verbessert, der Sumo-Deadlift langfristig auf jeden Fall davon profitiert.
Das Hindern wahrscheinlich cool. Auch, ne? Und man hat halt, ja doch, mehr Range of Motion und dass man das Hindern halt ein bisschen, ne?
Ja, genau.
Und ich glaube auch, also ich hatte jetzt halt mit einer Athletin habe ich jetzt angefangen, mal Sumo auszuprobieren nach dem Wettkampf. Und die ist doch extrem, die hat ein gutes Empfinden für Technik und lernt super schnell.
Ja.
Und ich fand auch, dass ihre Position richtig gut aussah, aber dieser richtige Jump dann, dass man jede Woche auf einmal 5 Kilo draufpacken kann, weil sie war natürlich conventional noch stärker, der ist so ein bisschen ausgeblieben. Es ging dann so sehr langsam und es war aber wie eine neue Übung.
Ja.
Und ich dachte so langsam, okay, die Hüftöffnung wird immer besser, die Position wird immer besser, aber ich habe irgendwann erhofft, dass man an so einen Punkt kommt, wo man einfach auf die Reps setzt. So, ne? Sie hat dann 7er gehabt im Sumo, dass man dann halt sagen kann, geil, wir können jetzt jede Woche 5 Kilo draufkloppen oder so. Mhm. Das ist so ein bisschen ausgeblieben. Und wir haben jetzt gesagt, okay, die EM rückt näher. Lass mal kurz einen Snapshot machen. Wie sieht's mit dem, also wir können halt die Quali schaffen. Mit Sumo wird's halt knapp. Ich habe dann gesagt, ey, wir müssten dann wirklich jeden Block 5 Kilo aufs Topset draufhauen. Mhm. Predictable. Um dann am Ende da zu landen, wo wir ungefähr jetzt dann mit Conventional schon waren. Und dann wurde mir das auch zu risky und auch zu, also ich habe gesagt, lass mal kurz einen Snapshot machen, wie es gerade Conventional aussieht. Und ohne Quatsch, die hat, wenn sogar, Leistung zugelegt im Conventional. Obwohl die jetzt 2 Blöcke gar keinen Conventional mehr drin hatte. Und die Technik wurde viel, 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 viel besser.
Ja.
Und das, eine andere Athletin, die hatte Sumo wieder angefangen. Jetzt hatte die sehr lange Urlaub, danach war sie direkt wieder krank, also hat irgendwie eine halbe Woche trainiert, dann war sie noch krank, ewig aus dem Training raus.
Ja.
Die hatte dann wieder Schmerzen beim Sumo. Und das war dann aber so ein ganz komisches Ding im so Quadrizeps, oberen, so Mitte vom Quadrizeps beim Sumo. Und da habe ich dann echt gesagt, so du, da musst du dann wirklich mal zum Physio, weil kein Plan, woran das liegen könnte. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also einfach
also
ja, in der Mitte vom Quad
Hüftbeuger
oben.
So.
Nee, eben gar nicht, vom Quad.
Ja, also Hüftbeuger, der zieht sich ja oben so auf ungefähr Hälfte des Femurs. Da setzt er ja dann an.
Ach so, ja, stimmt. Könnte natürlich dann sein, dass es so ein Hüftbeuger ist.
Kann sein, dass es halt irgendeine Hüftproblematik ist. So. Also, dass da einfach so, der, was weiß ich. Das
es kann auch gut sein, so aber die hatte mega Steigerungspotenzial und war halt auch die Frage, hey, die ist halt Masterathletin und könnte halt die Quali auch schaffen. Der fehlt ein paar Kilo. Und dann hat sie auch gesagt, komm, bevor wir es riskieren, wir können das gerne nochmal in Ruhe probieren, aber ich würde jetzt doch lieber safe, weil wir hatten halt für den Wettkampf auch erstmal gesagt, wir machen Conventional, um da einfach das Beste rauszuholen und das konnten wir gut steigern. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir das. Und sie setzt sich da ran, ballert, ich weiß nicht, sie hat halt Sumo 8er und für Conventional würde ich halt sowas niemals programmieren, irgendwie 8er, 9er, weil also da wäre so 6. Max, so würde ich mal sagen. Ja. Gibt natürlich Ausnahmen, aber dann knallt sie da halt den 8er weg. Und ich sag dir, die Technik war besser als davor.
Ja, ja.
Und es, ich glaube halt, das Ding ist halt, Sumo ist halt sehr technisch. Mhm. Und wenn du gut Sumo heben kannst, wird das, denke ich mal, auch deine Conventional-Technik verbessern, weil du mit Conventional auch noch sehr gut mit, ich sag mal, nicht optimaler Technik wegkommst.
Ja.
Da kommst du mit roher Kraft auch relativ weit. Bei Sumo kommst du mit relativer Kraft, vor allen Dingen im Max-Sätzen nicht weit. Dann kriegst du nämlich den Lockout nicht mehr hin, wenn du einfach nur rupst. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es spezielles Sumo-Training ist oder einfach auch mal ein abwechselndes Training. Was du übst halt extrem dann diese Parallelverschiebung vom Boden erstmal, ne? Dass du es nicht stumpfen und nicht reinziehst, sondern dieses gerade Hochdrücken. Mhm. Und dass sich bei beiden halt dann, dass sich das übel verbessert hat. Ja, und ich habe jetzt echt überlegt, es gibt ja auch so Athleten, die machen dann doch 2 Tage, 1 Tag Sumo, 1 Tag Conventional, ob man sowas dann irgendwann mal ausprobiert, weil unterm Strich hat sie dann mitunter einer der besten Blöcke gemacht, wo sie halt überhaupt nicht konventionell gehoben hat, lustigerweise. Das würde ich jetzt aber langfristig natürlich nicht so durchsehen. Da gibt es halt definitiv eine bessere Variante. Und deswegen überlege ich das, ob man nicht mal in Zukunft auch Blöcke probiert, wo ein Tag Sumo, ein Tag Deadlift eine Option wäre.
Ja, klar. Ja, also wie du schon sagtest, ne, du lernst halt so ein paar technische Skills so von den jeweils anderen Lifts und kannst das häufig ein bisschen übertragen. Aber ich finde, man lernt halt auch so ein paar Mental Skills. Also wenn du bei Sumo bist du ja einfach drauf angewiesen zu lernen, geduldig zu sein. Geduldig und technisch. Und wenn du lernst, halt diese Fähigkeiten zu kombinieren, kannst du das ja auf so ziemlich alle anderen Lifts übertragen. Ne? Also wenn du ein guter Sumo-Heber bist und weißt, okay, ich muss hier, also es ist wichtig, dass ich auf meine Position achte und ich kann mich darauf einstellen, dass es am Boden ein bisschen klebt. So eine halbe Sekunde, vielleicht auch eine ganze. Und wenn ich lerne, das zu überwinden, dann kann ich den Lift finishen. Ne? Und du hast ja ähnliche Situationen manchmal halt auch im Konvi, ne? Oder in einer Beuge oder sowas, dass du dich runtersetzt und dann irgendwie wie beschreibe ich das jetzt am besten?
Einfach
so
ausschalten und ruppen, oder wie?
Na, ich habe das zum Beispiel im Wettkampf manchmal, wenn ich nicht gut gepiekt bin, dass sich eine Beuge richtig schwer anfühlt einfach. Also so schwer, dass ich so kurz nach dem Loch einfach das Gefühl habe, ich würde so gegen einen unüberwindbaren Widerstand drücken. Und dann auf Video sieht es halt so aus, als ja, also war zwar langsam, aber hat sich trotzdem bewegt. So.
Ja, ja, okay.
Und das Gleiche halt auch beim Konvi-Heben, ne? Wenn du irgendwie im Lockout bist und da so das Gefühl hast, du bleibst jetzt stecken und es bewegt sich nicht weiter und müsstest eigentlich nur noch die Hüfte durchschieben. Einfach so diese Punkte zu nehmen, da geduldig zu bleiben und weiterzumachen. Einfach technisch ja, das, was du gelernt hast, weiter umzusetzen. Ja, auch wenn es schwer wird.
Ich weiß nicht, ob das im Lockout dann so ist, aber ich kann mir vorstellen vom Boden, dass wenn Leute merken, okay, es wird schwer jetzt, ne, dass die dann sagen, dass sie dann ein bisschen anders heben, als wäre es ein HPI-7-Versuch und dann anfangen, panisch zu werden und dann sagen, einfach dran ruppen, komplett einrunden oder komplett schon am Boden irgendwie die Position verlieren und dann einfach ziehen.
Ganz genau.
Anstatt halt beim Sumo zu wissen oder dann geübt zu haben, okay, ich weiß, wenn es schwer ist, dass man Position halten muss. Ich glaube, irgendwie sowas.
Ja.
Und du lernst natürlich was über deinen Schwerpunkt, weil den musst du viel mehr beim Sumo halten, das wirkt sich viel mehr aus. Und ich glaube, dieses, dass man sich gerade im Schwerpunkt hochdrücken kann erstmal, beim Conventional kommst du halt damit weg, wenn du es mehr einfach nur in dich reinziehst erstmal. Und ja, vielleicht ein bisschen mehr ausbalanciert, aber es gibt ja auch generell, es gibt ja keine direkte Research irgendwie bei Powerlifting Lifts, außer gab mal so einen Artikel, ich glaube bei Data Driven Strengths oder bei Stronger by Science, wo die eine Studie sich angeguckt haben, wo eine Gruppe nur gesquattet hat und die andere hat ein ähnliches Set-Volumen halt absolviert, aber aufgeteilt in Squat, Leg Press, Deadlift, Split Squats, glaube ich, war es. Und die halt mehr Variation hatte, sind halt schneller stärker geworden auch. Nicht nur mehr Hypertrophie, also auch stärker am Squat geworden, obwohl die weniger gesquattet haben. Und das wurde so ein bisschen erklärt mit Research also aus anderen Feldern, wo man zum Beispiel gesagt hat, wenn man Zielschuss übt, jetzt fußballmäßig zum Beispiel, sind die besser, die aus verschiedenen Positionen schießen, als die Leute, die nur aus dieser Testentfernung schießen.
Ja.
Und das gibt's wohl dann mehr, auch mit Golfen. Und da gab's viele Studien, dass man halt diesen Skill besser aus verschiedenen Perspektiven lernt. Und die haben es ein bisschen daraus abgeleitet, ne, dass Variationen mitunter auch einfach den Mainlift, also wir reden jetzt über Lowbar, Highbar, dass man eine Variation macht und dadurch auch seine Main-Variation besser kennenlernt. Mhm. Finde ich immer eine interessante These, aber.
Komplett geil. Da, ja. Genau. Ja, haben wir eigentlich alles zu gesagt. Ich wollte eigentlich nochmal was ansprechen, weil ich vergangenen Freitag war ja der Drop der neuen Avances Apex Pro 1.5 und habe ich mir bestellt.
Ja.
Haben wir reingeshoppt. Ja, die sind leider noch nicht da, mal gucken.
Aber ich finde es auch eigentlich marketingtechnisch richtig geil, dass sie sagen, wir haben einen Schuh und ihr sagt alle, der Hyper-V hat noch mehr Grip. Jetzt nicht mehr. Wir haben einen neuen gemacht und wir haben verglichen mit dem Schuh, wo ihr alle sagt, der ist besser, jetzt ist unserer besser. Und einfach nicht dieses Drumherum-Gerede, sondern wirklich sagen, wie es ist, so, okay, der ist besser als unser Schuh, wir haben jetzt alles dafür gegeben und getestet, jetzt ist unserer besser. Also das finde ich irgendwie voll geil.
Ja, ja, ich bin sehr gespannt. Also ich hatte in letzter Zeit ein bisschen Probleme mit Grip am Boden. Ich trainiere ja eigentlich die meiste Zeit in Notorious, ne? Wenn ich nicht gerade beuge, dann habe ich eigentlich Notorious an und bin jetzt an meinem vierten Paar, so in einem Jahr oder anderthalb vielleicht.
Ja, also die Abnutzung ist auf jeden Fall viel geringer.
Insane, es ist bei mir. Insane.
Ich habe Avances, deswegen.
Ja, genau. Du hast
deswegen aber, meinte du ich, hast bei ja mir ist ersten. Geringer die Abnutzung und meine alten Notorious, die sind auch alle komplett flach mittlerweile. Und
ja. Und ich finde es so krass, weil man ja zum Beispiel von so einer Schuhmarke, warte mal, ich schreibe mir nochmal ganz kurz das auf, weil man ja von so einer Schuhmarke eigentlich erwartet, dass wenn du Innovation und neue Versionen und sowas rausbringst, dass die vielleicht ein bisschen langlebiger sind oder so. Und das ist ja gar nicht der Fall gewesen. Also die ersten Notorious, die ich mir gekauft habe, waren die Sumo Soul Gen 3.
Bei 80 Euro für so einen Plastik-Slipper.
Ja, genau, ne? Das ist krass. Ne? Und die Avances kosten ja nicht viel mehr. Also, ja, ich habe mir die Soul Gen 3 geholt. Das sind die nur diesen einen Strap haben und vorne eine sehr weite Toebox. Und da war ungelogen, innerhalb von 2 Monaten war der Vorderfuß war komplett drunter. So. Das hat mich damals noch nicht so gestört, weil ich da, glaube ich, noch in in Heels gedrückt habe, das war noch, als ich angefangen habe mit Maxi zu arbeiten und wir dann erst langsam geswitcht sind. Und als ich da habe ich halt in den gehoben, aber da war die Sohle schon platt und dachte mir so, ja, ist ja nicht so schlimm, so, ich heb ja nur damit und ich heb ja eh Konvi, das heißt, für mich ist jetzt auch nicht so wichtig, wie ich so, ich muss ja einfach nur flach auf dem Boden stehen, für mich ist ja jetzt nicht so relevant. Und hatte dann zwei Paar, weil ich die in zwei verschiedenen Farben haben wollte und ja, das eine Paar komplett runtergeledert. Dann angefangen, ne, mit dem Leg Drive, mit Füßen weiter vorne, innerhalb von einem Monat das zweite Paar komplett runter. Dann habe ich mir ein neues Paar gekauft, das war im Januar, glaube ich. Und da, das war die erste Generation, das sind die mit diesen entgegengesetzten Noppen. Wenn man jetzt ganz freaky ist, kann man sich das mal angucken.
Ich glaube, die Billigkopie hier von AliExpress, das sind ja die.
Genau, die sind eigentlich so.
Das ist so ein Hybrid zwischen 1 und 2, aber dann Sumo.
Genau, die 2 ist ja so ganz komisch flach, so, und hat nur so ein Muster drin. Das sieht ganz komisch aus. Also da, die habe ich nie ausprobiert.
Die hätte ich dann direkt verkauft.
Ah, okay. Okay. Also dazu kann ich nicht viel sagen, weil ich die nie probiert habe. Aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass die Sohle mit der Struktur wirklich guten Grip auf den Boden bringen kann. Just saying. So, für Konvi geht ja eh alles, aber ich glaube, fürs Bankdrücken ist das nicht so geil. So, und dann habe ich mir zwei Paar erste Generation gekauft. Das erste Paar schwarz und das zweite Paar dann in Rot im Januar. Und das schwarze Paar habe ich quasi nicht getragen.
Und trotzdem ist nach 2 Monaten die Sohle weg gewesen.
Nee, die trage ich jetzt wieder, weil ich habe die für 3, 4, 5 Sessions vielleicht getragen, hab mir dann die roten gekauft und war dann mit den roten eigentlich die ganze Zeit unterwegs und war dann die roten habe ich mir im Januar gekauft, die waren jetzt vor so 1, 2 Wochen waren die dann schon wirklich gut runter, deshalb trage ich die jetzt nicht mehr und jetzt trage ich wieder die schwarzen und mal gucken. Also mit denen
funktioniert. Wie viel Geld du da schon rausgeballert hast, ne?
Das ja, ne, so ist echt krass. Also wenn man das jetzt mal durchrechnet, die Soul Gen 3, die waren ja irgendwie auch bei 85 Euro oder so. Also die waren ja schon recht teuer. Also 190 Euro einfach für, ach Quatsch, 170.
Also wenn die Events ist quasi,
für die,
wenn dann, die Events ist 3 Monate halten, hast du ja quasi den Preis schon drin von 1,5. Notorious umgerechnet.
Ja, im Prinzip. Aber ich glaube, also so wie David Woolson drüber spricht, sind die ja echt ziemlich langlebig einfach.
Ich bin den neuen noch gar nicht angeguckt, das neue Video von.
Ja, auch insgesamt die alten waren jetzt auch echt gut. So, wie lange hast du deine jetzt?
Weiß ich gerade gar nicht. Ich habe die ja raus. Na, muss aber schon länger sein, ne? Als die rausgekommen sind, habe ich direkt gekauft und da habe ich keine Abnutzung an der Sohle. Ja, das war
im Sommer irgendwann.
Mache ich noch keine Abnutzung an der Sohle. Also wird ja gespannt, ne? Die haben ja gesagt, die haben sich wirklich lange, da ging ja nicht ums Pattern, sondern die haben sich anscheinend übelst lange hingesetzt, irgendwie ein richtiges Gummimaterial zu finden. Ich denke mal, das sind ja alles irgendwie, heißt es Gemische? Bei Metall ist Legierung.
Ja,
wahrscheinlich irgendwie Gummigemische,
würde ich sagen, ja.
Die das dann optimal gemacht haben. Welche Farbe ist denn geworden?
Mal weiß, es ist weiß geworden. ganz, ganz plain weiß. Ich finde, die Farben, die sie rausgebracht haben, waren ziemlich geil, aber man muss halt auch ein bisschen bisschen überlegt, also ich habe geschwankt zwischen komplett weiß und weiß mit dieser violettfarbenen Sohle. Und es ist weiß geworden, weil ich glaube einfach, dass das so zu insgesamt einfach ein bisschen besser ist zu kombinieren. Ja, wir sind ja hier Mode-ExpertInnen. Und damit es irgendwie langfristig nicht komplett dumm aussieht, habe ich mir einfach weiß genommen. Und ich habe für einen Kumpel mitbestellt, Shoutouts zu Ezra. Der hat schwarz genommen. Der hat komplett.
Ich dachte auch, du hast schwarz oder die Jamal Browner hier, die roten.
Ah, die waren auch geil. Da habe ich auch überlegt.
Schwarz, die finde ich. Da musst du halt die Complates haben, ne? Dann ist halt geil mit roten Platten und roter. Und dann am besten noch diese roten Stangen.
Ja, ich hatte ja, von den Notorious hatte ich ja auch die rot-goldenen. Die habe ich auch wirklich sehr gern getragen. Aber ja, es ist halt alles ein bisschen auffällig und ich bin gerade so ein bisschen im Kopf mehr in so einem Stealth-Mode unterwegs, so einfach so Silent-Worker-mäßig. Huch, da muss ich mir ja dann neue Klamotten kaufen, habe ich gehört.
Da müssen wir unseren Silent Worker aus Österreich nochmal grüßen hier.
Ja, Shoutouts an den Konstantin, gell?
Den müssen wir auch mal wieder reinholen.
Den wir auf jeden Fall, ja. So, pass auf, wir machen jetzt nochmal kurz Feedback zur letzten Folge, weil ich mir die ja auch nochmal angehört habe und du die ja sicherlich auch. Und wir haben ja nochmal so Wir können ja heute mal noch das Snippet posten. Das mache ich dann gleich, wenn wir fertig sind. Also ultra krass. Ich hatte ja schon in dem Moment, als wir die aufgenommen haben und Caro dann hier, dafür, dass sie ja noch nie einen Podcast vorher aufgenommen hat, ist sie hier all in, ja, sofort rein, Vollgas gegeben. Ich hatte in dem Moment schon das Gefühl, dass sie uns hier ganz schön zeigt, wo der Frosch die Locken hat. Ne? Also wirklich krass.
Aber ich finde auch, letztendlich habe ich gemerkt, das ist ja dann die coolere Edition, für von wir holen uns einen Gast, wenn der auch in einem Bereich uns was erzählt, wo wir halt auch dazulernen können und nicht jemanden, der das eigentlich alles genauso sieht wie wir, weil dann, und das fand ich halt besonders interessant. Aber ich habe auch nochmal Danke an alle, die uns irgendwie eine Nachricht geschrieben haben. Also ich habe da mir wirklich 2-3 Leute nochmal geschrieben, dass ihnen das super gefallen hat und echt, also das hat mich auch wirklich gefreut, weil letztendlich machen wir das dafür, dass ihr das Gefühl habt, ihr könnt da was mitnehmen. Und wenn ihr so einen Moment habt, schreibt uns das gerne. Das hat mich mega gefreut und meldet uns da gerne. Und schreibt uns auch gerne, wenn ihr irgendwelche Themen besprochen haben wollt oder einen Gast nochmal sehen wollt. Also es haben auch schon ein paar die ersten Themen angemeldet, wenn Caro mal wiederkommt. Mhm. Und ich denke, da wird auch noch einiges an Redebedarf sein.
Ja, ich habe eigentlich Bock auch noch. Ich habe schon nochmal 1-2 Leute angefragt, dass wir vielleicht auch nochmal ein bisschen in die sportpsychologische Richtung arbeiten und da vielleicht ein bisschen Input bekommen.
Sehr spannend, ja.
Sehr coole Sache. Mal schauen. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal jemanden fragen aus Irland, eine Coachin aus Irland. Da müssen wir mal gucken, ob das unseren Konsens trifft und auch den Konsens unserer ZuhörerInnen, hier eine Folge komplett auf Englisch rauszuballern.
Das wäre natürlich auch interessant.
Das wäre wirklich
cool. Ich mache es dann voiceover-mäßig auf Deutsch und imitiere ich dann immer eure Stimmen.
Ey, wir können, das wäre eigentlich auch witzig. Das wäre auch witzig, dass wir das so wie in so einer Doku einfach, oder bei Sternstunde Philosophie.
Das mache ich schon genug, ey. Das mache ich schon genug auf Arbeit, da habe ich gar keinen Bock drauf.
Ey, da können wir uns doch hier Sebastian Schulz, können wir uns
ja, klar.
Einfach ranholen und Klaus-Dieter Klebsch. Ich möchte bitte von Klaus-Dieter Klebsch gesprochen werden. Dann.
Ich frage sie mal, was aktuell ihre Preise sind.
Ja, macht das
gut, mal. Ich finde, dann haben wir diese Woche auch wieder gut was besprochen.
Ja, würde ich auch sagen. Haben wir gut gemacht.
Denken wir, nächste Woche werden wir wieder mit Gast machen. Und
gern, sehr gern.
Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns wieder 5 Sterne. Wenn ihr jetzt schon zum 6. Mal hier bei uns dabei seid, dann freut uns das mega. Und wenn euch da gerade einfällt, ich habe ja noch keine 5 Sterne dagelassen, dann ist jetzt der gute Moment, das nachzuholen. Das hilft uns total und wir würden uns mega freuen. Dann sehen wir, dass ihr auch fleißig mithört. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche.
Bis dann.